Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Susanne.
Hallo, guten Morgen, liebe Petra.
Weißt du eigentlich, was in 5 Wochen passieren wird?
Wenn du mich das schon so fragst, wahrscheinlich erscheint dann dein neuer Roman.
Richtig, richtig. Am 12. März erscheint mein neuer Roman namens Unterwasserblau, den ihr auch schon überall vorbestellen könnt.
Ja, das sollte ich eigentlich sofort machen. Ich habe das nämlich noch nicht gemacht, vorbestellt.
Ja, dann wird's aber Zeit.
Ich könnte auch meinen eigenen Roman vorbestellen.
Ist der auch schon soweit?
Ja, nicht, also erscheint später, erscheint erst Ende April, aber das E-Book schon am 1. April. Für alle, die gerne E-Books lesen, bietet sich das auf jeden Fall an, den jetzt schon zu bestellen.
Melodie der neuen Welt.
Melodie der neuen Welt, der erste Band, Auftakt in New York. Wieder ein historischer Roman über deutsche Auswanderer in New York. Genau. Und Melodie, weil es um die Familie Steinway geht, die diese fantastischen Flügel entwickelt haben, die heute auf allen Konzertbühnen der Welt stehen.
Wunderbar. Dann kann man doch jetzt schön unser Geplauder laufen lassen und mal kurz die Bücher bestellen. Und wenn man dann die Bücher bestellt hat, dann geht unsere Folge richtig los.
Dann geht die Folge los. Aber kannst du auch noch mal kurz sagen, worum es in deinem Buch geht?
In meinem Buch geht es um eine Frau, die mit ihrer biologischen Familie nie richtig zurechtgekommen ist, aber ihre Schwiegerfamilie umso lieber hat. Und jetzt stirbt aber ihr Vater und dadurch kommt so einiges ins Rollen, wo sie sich mit auseinandersetzen muss, was denn wohl in ihrer Kindheit alles so schiefgelaufen sein könnte. Und da treten einige Geheimnisse zutage.
Oh, das klingt sehr nach einem Buch, das ist genau nach meinem Geschmack.
Wunderbar.
Ja, so in die Vergangenheit, so Rätsel, was heißt Rätsel lösen, ja, aber so in die eigene Vergangenheit so ein bisschen abtauchen. Psychologisch klingt das, ein psychologischer Roman.
Ja, ist es auch durchaus, würde ich sagen.
Sehr schön.
Unterwasserblau, so.
Und jetzt zu unserer heutigen Protagonistin.
Genau. Elli Heuss-Knapp ist unsere heutige Protagonistin. Elli Heuss-Knapp war unsere erste First Lady sozusagen. Also sie war die Frau unseres ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Sie hat dieses Amt nicht nur zu Repräsentationszwecken benutzt, sondern hat eben mal so das Müttergenesungswerk gegründet. Und das fand ich sehr interessant, deswegen erzähle ich heute über sie. Wir machen eine Art Doppelfolge. Nächsten Monat erscheint dann eine Folge über Helene Schweizer. Die beiden waren befreundet. Helene Breslau-Schweizer war die Frau von Albert Schweizer. Und dann wollten wir auch noch darauf hinweisen, was wir jetzt in unserer Elli Heuss-Knapp-Folge nicht erwähnt haben, dass sie wohl bekannt oder befreundet war mit Elisabeth Schwarzhaupt.
Genau, die erste Ministerin, also erste Frau, die eine Ministerin in Deutschland wurde, Elisabeth Schwarzhaupt.
Und die beiden sind wohl in die gleiche Kirche gegangen, daher kannten die sich.
Genau. Elli Heuss-Knapp. Petra, ich bin sehr gespannt. Mach mich weise.
Ja, das mache ich doch gerne. Also wir fangen ganz vorne an, wie immer. Wir fangen an im Januar 1881. Da wird in Straßburg geboren Elisabeth Eleonore Anna Justine Knapp.
Ach, immer diese schönen Vornamen. Ich lieb's. Ich lieb's.
Genannt wird sie ihr ganzes Leben eben Elli. Straßburg ist ja, wie wir alle wissen, im Elsass. 1871 ist ja der Deutsch-Französische Krieg, erst 10 Jahre her. Vorher hat das Elsass seit 1648 zu Frankreich gehört und seit 1789 sogar noch enger an Frankreich gebunden. Aber jetzt eben seit 1871, also seit 10 Jahren, gehört es als Elsass-Lothringen zum Deutschen Kaiserreich und hat überwiegend deutschsprachige EinwohnerInnen. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es dann wieder an Frankreich, was dann auch Auswirkungen auf Ellis Familie haben wird.
Ja, es ist meine Heimat sozusagen. Also nicht ganz, aber ich bin geboren nur 80 Kilometer von Straßburg entfernt auf der deutschen Seite.
Mhm.
Aber wir waren, also das ist bei uns in der Gegend sehr üblich, dass man mal rüberfährt über die Grenze. Und zumindest in meiner Kindheit war das noch so, dass wirklich noch viele Deutsch gesprochen haben dort. Oder halt so dieses Elsässisch, so ein Gemisch zwischen Deutsch und Französisch.
Damals war das noch so, es gibt französischsprachige EinwohnerInnen, es gibt elsässischsprachige und, wie das bei ihr heißt, Altdeutsche. Das heißt also noch eine dritte Bevölkerungsgruppe, die nicht diesen alemannischen Dialekt spricht, sondern irgendeine Art des Hochdeutschen. Zu ihrer Familie. Ihr Urgroßvater war, wie es heißt, ein Pionier der Limes-Forschung. Und der Schwager ihres Großvaters war der Chemiker Justus von Liebig. Es ist ihnen wohl auch sehr wichtig gewesen, dass da so bekannte Namen in der Familie mit rumgeistern. Es war eine bürgerliche Familie, eben eine akademische Familie. Sie ist entsprechend eine höhere Tochter, von der dann erwartet wird, dass sie eine gute Ehe schließt und Hausfrau und Mutter wird und höchstens wohltätig aktiv ist. Sie hat aber einen, wenn man das so sagen kann, ganz guten Vater, Georg Friedrich Knapp. Der ist Professor für Nationalökonomie, also das, was wir heute Volkswirtschaft nennen würden, an der Straßburger Kaiser-Wilhelm-Universität. Er ist Professor, später dann auch Rektor. Sein Beruf, sowohl inhaltlich, aber auch so, was das Netzwerken angeht, ist für Ellie später sehr wichtig, weil sie eben so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Ihre Mutter war Lydia von Karganow aus einem kaukasischen Adelsgeschlecht. Aber Ellie hat von ihrer Mutter nicht viel gehabt, weil ihre Mutter psychisch krank war und sie seit 1886, also als Ellie gerade mal 5 war, nur noch in Krankenhäusern und Sanatorien und Kurhäusern gelebt hat. Was genau sie hatte, ist nicht nachvollziehbar. Es steht nirgendwo. Ellie selbst hat es auch nicht in ihrer Autobiografie erwähnt, also die genaue Diagnose. Sie schreibt an einer Stelle, sie hätte Angst vor einem Besuch bei ihrer Mutter. Also sie haben sie wohl in diesen Häusern besucht, aber die Mutter war wohl jahrelang nicht zu Hause. Und wie Ellie schreibt, schied fast völlig aus der Erziehung aus. Es gab eine Bedienstete, das war Lotte Jürgens, die gute Seele des Haushalts und auch ihr eine Art Ersatzmutter. Was ganz interessant ist, dass sie aber über die Lotte Jürgens sehr wenig schreibt. An einer Stelle stand, das lag wohl daran, dass man über Dienstboten nicht schreibt. An anderer Stelle in ihren Erinnerungen schreibt sie über ihren eigenen Sohn, den ließen wir nicht in Berlin taufen, sondern fuhren alle nach Straßburg zum Großvater und der Tante Lotte Jürgens, seiner Patin, die unserem Vater bis zu seinem Tode treulich das Haus führte.
Also war das schon sowas wie eine familiäre Bindung auf jeden Fall, ne?
Wenn sie die Patin gemacht hat. Genau, aber ja, es ist halt irgendwie interessant, dass sie da nicht viel drüber schreibt. Wen es dann auch noch gab, waren ihre Großeltern, vor allen Dingen ihr Großvater, weil sie, als sie erst 4 Monate alt ist, zu ihren Großeltern geschickt wird, auch weil ihre Mutter sich nicht kümmern kann. Und gerade mit ihrem Großvater hat sie sich unheimlich gut verstanden und diese Beziehung ist das Leben lang gut geblieben. Es gibt viele Besuche und viele Briefe. Die Großmutter war auch da und noch die Zwillingsschwester des Vaters, das war Tante Lelle oder Mamli hat sie auch genannt, also schon allein vom Namen her näher zu Mama. Sie hatte also weibliche Bezugspersonen. Und wen sie auch noch hatte, war ihre Schwester, eine ältere Schwester namens Marianne, mit der sie sich auch sehr gut verstanden hat. Als sie dann beide erwachsen sind, wechseln sie sich so ein bisschen ab, für den Vater da zu sein. Also erst geht Marianne ein Jahr ins Ausland, dann darf Ellie ein Jahr ins Ausland und Marianne kümmert sich in der Zeit um den Vater und so weiter. Der Vater, wie gesagt, ich habe gesagt, er ist ein guter Vater, weil er seine Töchter ermutigt hat, zu lernen, wissbegierig zu sein. Und er hat auch selbst viel mit ihnen diskutiert. Bei Marianne hat er sich dann auf das Naturwissenschaftliche konzentriert und bei Ellie eher aufs Geisteswissenschaftliche. Also er ist auch wirklich nach ihren Talenten gegangen.
Und Brüder hatten die wohl nicht?
Brüder nicht.
Also waren 2 Schwestern.
Genau. Es war eine sehr religiöse Familie, evangelisch. Und Ellie hat das auch nicht nur ihren Kinderglauben behalten, sondern sie hat sich sehr intensiv und auch sehr philosophisch immer damit auseinandergesetzt. Das auch ihr ganzes Leben lang. Also Religion, Glaube war eigentlich immer so ihre Motivation hinter allem. Sie geht in eine Privatschule, ist aber keine besonders gute Schülerin, weil sie das, wenn sie was nicht interessiert, dann kümmert sie sich auch nicht viel. Aber schon als sie 14 ist, unterrichtet sie an einer Sonntagsschule. Sie liebt es, die biblischen Geschichten zu erzählen. Und was sie dann auch sehr gerne mag, ist ihr sogenannter Radelclub. Also da fuhr sie mit anderen Mädchen und Jugendlichen, also im jugendlichen Alter dann, durch die Gegend, durch die schöne Natur. Und dann wurde sich irgendwo hingesetzt, auf einen Berg oder auf eine Lichtung oder so. Und dann wurde diskutiert über alle möglichen Dinge.
Ich glaube, ich habe es jetzt akustisch nicht richtig verstanden. Der Radl.
Genau, mit ihren Fahrrädern.
Fahrrad? Mhm. Ach so.
Sie sagt, es war eigentlich so ein Vorläufer zu dem, was dann später diese Jugendbewegung wurde. Das war wohl noch, sie waren etwas ja, so früh dran, rein zeitlich.
So hört sich das an und das ist wirklich früh, ne? Das war ja eine Zeit, wo die Frauen sich das noch erkämpfen mussten und dann haben sie dann spezielle Kleidung dafür erfunden und so, weil man mit langem Rock ja so schlecht Fahrrad fahren kann und das, ja, dass die Frauen da was zwischen die Beine nehmen, das war schon nicht unbedingt. Ja. So gerne gesehen in der feineren Gesellschaft, ne? Aber es eröffnet natürlich einen ganz anderen Radius und das hat sie also genutzt.
Genau, das hat sie genutzt. Wer auch dabei war, war Helene Breslau. Die war gleich alt wie Elli und auch sehr ähnlich aufgewachsen. Und Elli Breslau heiratet später Albert Schweitzer. Deswegen kennen wir sie heute unter Helene Schweitzer, über die ich übrigens auch demnächst noch eine Folge machen werde.
Zwei Freundinnen, wie schön.
Ja, genau. Elli bewundert Albert Schweitzer, der ist so 10 Jahre älter und sie schreibt an einer Stelle, sie hätte ihm geschrieben, dass ich ihn immer erst 10 Jahre hinten nach halbwegs verstehen kann in allem, was er tut und was er schreibt. Also es war ein sehr schlauer, intellektueller, weiser, älterer Freund. Sie besucht ein Lehrerinnenseminar, macht einen Abschluss als Lehrerin. Und sagt, nun hatte ich also in so jungen Jahren eine Berufsausbildung und den dringenden Wunsch, einen Platz in der Welt zu finden, wo man meine Arbeit brauchte, um die Schäden dieser Welt endlich in Ordnung zu bringen. Also sie hat eine Aufgabe oder sucht eine Aufgabe. Das fängt damit an, dass sie selbst eine Schule gründet, ein Schülchen, wie sie sagt. Wir sind jetzt 1899 und leitet das 3 Jahre lang. Also eine Grundschule und danach geht sie dann noch eine Stufe höher und gründet eine Fortbildungsschule für Mädchen, also für die, die die Regelschule schon hinter sich haben. Dort viele weibliche Lehrkräfte und unterrichtet selbst Bürgerkunde. Und auch hier sagt sie immer wieder, sie unterrichtet so gerne, weil sie es liebt, Geschichten zu erzählen. Eine wichtige Rolle in diesem jungen Erwachsenenalter spielt für sie auch Friedrich Naumann. Den kannte sie eben über das Netzwerk ihres Vaters. Friedrich Naumann war ein sozialliberaler Politiker und ein Theologe. Den Namen hatte ich auch schon öfter mal gehört, er hat mir dann aber auch nicht so viel gesagt. Das heißt, da habe ich jetzt auch so ein bisschen nachgelesen. Der ist auch deutlich älter als sie. Sie sieht ihn auch als sehr, sehr weise und klug an. Sagt zum Beispiel, ich kann nicht beschreiben, wie stark der Eindruck war, als sie ihn zum ersten Mal kennengelernt hat. Er verursachte mir die zweite schlaflose Nacht meines Lebens. Die erste hatte ich als Kind erlebt, als ich zum ersten Mal die Jungfrau von Orléans im Theater sah und mir in der Nacht vornahm, wenn die deutsche Sprache etwas so Herrliches sein könne, so wollte ich von heute an gutes Deutsch sprechen.
So Schlüsselerlebnisse, ne? Ich finde das immer beeindruckend, wenn Leute sich das merken können, dann auch noch aufschreiben. Wie alt war die denn, als sie das alles aufgeschrieben hat? Das heißt aus ihrer Autobiografie?
Das ist aus ihrer Autobiografie, das war aber schon 1934. Also da stand sie noch mitten im Leben.
Hat sich aber eben an die Jungfrau von Orléans auf der Bühne und an den Herrn Naumann erinnert.
Genau.
Gut.
Und er hat dann auch wirklich diese große Rolle als väterlicher Berater oder väterlicher Freund immer beibehalten in ihrem Leben. Ist dann 1919 schon gestorben. Das war dann auch eine schwere Erfahrung für sie. Ich erzähle jetzt auch gar nicht so viel über ihn, aber Friedrich Naumann wichtig in Elli Heuss-Knapps Leben. So, was hat sie denn noch so gemacht? Sie ist verreist, sie war in Frankreich, Holland, Belgien, England, hat also einiges gesehen, durfte dann 1905 in Freiburg studieren und später dann auch in Berlin. Volkswirtschaftslehre hat sie gelernt. Sie war natürlich nicht offiziell eingeschrieben an den Unis, weil das damals als Frau für Frauen noch nicht möglich war. In Berlin lernt sie Alice Salomon kennen und andere Frauenaktivistinnen. Alice Salomon kann ich sehr empfehlen, eine Folge von Frauen von damals, da könnt ihr mal reinhören. Sie findet das alles sehr interessant, die Elli, die Frauen findet sie sehr interessant, aber sie merkt, dass die Frauenbewegung nicht so richtig was für sie ist, weil diese Frauen alle, sagt sie, alle unverheiratet und kinderlos sind und sich für nichts anderes engagieren können und wollen und weil sie das Frauenwahlrecht als das wichtigste Ziel von allen ansehen. Und das ist nicht das, was Elli am wichtigsten ist.
Also ihr geht es schon sehr stark um Bildung wahrscheinlich, ne?
Ihr geht es auch um Bildung, aber vor allen Dingen auch um die Familie im Grunde. Also für sie ist immer wichtig, dass die Frau ein Teil der Familie bleibt, eine gute Mutter ist. Später, als sie dann mal eine Rede gehalten hat, kam dann eine Frauenrechtlerin zu ihr und hat gesagt, sie soll doch jetzt möglichst oft sprechen, auch so aus, ja, so aus Pflichtgefühl, damit die Männer sehen, wir haben bereits viele gute Frauen, die reden können, die gut sprechen können über diese wichtigen Themen. Und da sagt Elli Heuss-Knapp, sie hat keine Zeit, sie hat ein kleines Kind. Und da hat ihr die Frau wohl gesagt, ich bewundere die Robustheit ihres Gewissens.
Okay. Da müsste ich jetzt echt drüber nachdenken, wie das gemeint ist.
Ich auch zuerst gedacht, aber ich finde den Satz irgendwie sehr gut. Also soll einfach heißen, ja, wenn sie es mit ihrem eigenen Gewissen vereinbaren können, dass sie hier unsere Ziele nicht weiter verfolgen, dann müssen sie das selber wissen.
Ja, okay.
Aber das
war
später.
Ja gut, das ist halt, das stellt man ja immer wieder fest, ne, dass die Frauenbewegung, das war nicht eine Frauenbewegung, sondern das waren unterschiedliche Strömungen, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten und eben das Frauenwahlrecht, das war jetzt nicht das Einzige. Ne? Das denkt man vielleicht so, wenn man eine Frauenbewegung hört, denkt man vielleicht, ja, denen ging es ums Frauenwahlrecht. Aber das war beileibe nicht das Einzige. Es gab da viel, viel, das ist ein viel größeres Spektrum. Und die haben sich ja zum Teil auch gegenseitig ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, ne? Dass sie weil sie einander eben nicht anerkannt haben.
Also ich hatte das Gefühl, Elli Heuss-Knapp wollte sich da gar nicht einordnen. Sie hätte sich nicht als jemanden aus irgendeiner Frauenbewegung betrachtet. Und deswegen ist da irgendwie so dieser Gegensatz zwischen ihr und der Frauenbewegung. Aber ja, es stimmt natürlich total, was du sagst. So, sie konzentriert sich jetzt also auf das Thema Sozialarbeit. Das ist so ihr Lebensthema. Wir befinden uns in der Zeit der Industrialisierung, aber es gab noch keinen starken Sozialstaat. Es wurden erst zwischen 1883 und 1889 die drei grundlegenden Säulen der Sozialversicherungsgesetze in Kraft gesetzt. Also Unfallversicherung, Krankenversicherung und Invaliditäts- bzw. Altersversicherung. Die Leistungen waren aber auch erstmal noch ziemlich bescheiden und erstmal natürlich nur für männliche Arbeiter. Es gab auch noch keine Familienversicherung, das kam auch erst später. 1891 kam das Arbeiterschutzgesetz mit dem Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit, Verbot von Fabrikarbeit für Kinder unter 14 Jahre, mit einer täglichen Höchstarbeitszeit, einem stärkeren Betriebsschutz und staatlichen Fabrikinspektionen. Also es ging im Grunde einfach darum, den Arbeitern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und den Arbeiterinnen zumindest teilweise auch. In Straßburg wurde ein neues System entwickelt, wie denn das ablaufen kann, wie man denn diese Leute versorgt. Und das war wohl so erfolgreich, dass es dann auch als Straßburger Modell bekannt wurde. Dabei ging es darum, dass auf ziemlich individueller Basis entschieden wurde, welche Hilfe denn Familie A oder Familie B braucht. Also brauchen sie Hilfe und Unterstützung von wirklich beruflich ausgebildeten GemeindepflegerInnen oder reicht es sozusagen, wenn wohltätig tätige Frauen aus der Oberschicht hinkommen und ehrenamtlich sie unterstützen? Auch hier will Elli keine Systeme aufbrechen. Also sie sagt, es gibt weiterhin genug Arbeit und genug Grund dafür, dass es eben diese Frauen gibt, die wohltätig ehrenamtlich tätig sind. Also sie möchte die jetzt nicht alle plötzlich berufstätig werden lassen sozusagen. Sie schreibt auch Artikel zu diesem Thema, die in Zeitschriften veröffentlicht werden, zum Beispiel im Zentralblatt für Sozialpolitik namens Soziale Praxis. Auch Friedrich Naumann hat eine Zeitschrift, für die sie viel schreibt und er fördert sie auch da, also ist sie ein guter Lektor zum Beispiel. Sie arbeitet in Kommissionen mit, sie hält Vorträge, das auch deutschlandweit, also sie wird schnell anerkannt als gute Rednerin und wird dann eingeladen in verschiedenste Städte. In Berlin engagiert sie sich für eine Ausstellung zum Thema Heimarbeit. Also das heißt, viele Frauen haben Arbeit aus der Fabrik mit nach Hause genommen und haben dann dort die Arbeit erledigt, also irgendwelche kleinen Sachen zusammenbauen oder sowas. Und das aber unter wirklich schlechten Zuständen. Und da wollten sie darauf hinweisen, was obwohl auch sehr erfolgreich war, weil sie schreibt, ganz Deutschland wurde überrascht von der Enthüllung der Not, der schlechten Löhne, der langen Arbeitszeit, der Ausbeutung der Kinder. Und die ausgestellten Fabrikate trugen keine Preise, sondern Angaben über Arbeitszeit und Lohn. Und ausgestellt wurde das Ganze von verschiedenen Gewerkschaften.
Na, das ist ja mal ein richtig innovativer Ansatz gewesen, das so bildhaft zu machen, also so visuell auch rüberzubringen,
ja,
anstatt nur, in Anführungszeichen, nur darüber zu sprechen.
Ja, ja. Und sie hat dann wohl tatsächlich einen wichtigen Arbeitgeber überzeugt, irgendwelche Bedingungen zu verbessern. Das habe ich mir jetzt leider gar nicht aufgeschrieben, aber also sie...
Genau, weil das wäre die nächste Frage, ne? Hat es was gebracht?
Es hat was gebracht, ja. Und dann gab es auch noch die Ausstellung Die Frau in Haus und Beruf. Also so Ausstellungen waren damals wohl groß in Mode und eben auch wirksam. 1910 veröffentlicht sie ein Buch, Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre für Frauen, also ein Lehrbuch. Das heißt, sie ist auch noch in dieser Lehrerinnen-Schiene drin. Aber erstmal auf Sparflamme, weil sie nämlich 1908 heiratet, und zwar eben Theodor Heuss, also den späteren ersten Bundespräsidenten Deutschlands. Dorle, wie sie ihn nennt, lernt sie kennen über FreundInnen. Er radelt dann auch mit, teilweise in diesem Radelclub. Er ist ziemlich schüchtern und so dauert es ein bisschen, bis sie sich dann ihre Liebe gestehen.
Also Moment, er nennt sie Dorle?
Nein, sie nennt ihn Dorle. Er heißt ja Theodor Dorle.
Ah, gut. Weil ich kenne Dorle auch als Abkürzung für Frauennamen. Jetzt habe ich irgendwie gedacht, will ich jetzt bei den vielen Vornamen von der Ellie da irgendwas... Okay, also sie nennt ihn Dorle.
Genau.
Gut.
Ja, und der schüchterne Dorle erklärt sich ihr dann irgendwann und sie heiraten. Die Traurede hält Albert Schweitzer. Und er sagt, das hohe Glück in diesem Augenblick ist nicht, dass zwei Menschen sich innerlich geloben, wir wollen füreinander leben, sondern dass dies in ihren Gedanken zugleich bedeutet, wir wollen miteinander für etwas leben.
Ist er ungefähr gleich alt oder ist er auch älter? Weil sie hat ja irgendwie diese älteren väterlichen Freunde da.
Nee, der war sogar jünger. Er ist 1884 geboren.
Ach ja. Gut, das freut mich jetzt, dass da so ein Schema durchbrochen wird, was ich mir in meinem Kopf schon zurechtgeschustert hatte. Gut.
Ja, und eben auch in diesem Motto von Albert Schweitzer ist halt wieder so dieser Gedanke drin, ich habe eine Aufgabe oder wir haben eine Aufgabe für andere Menschen. Deswegen passt das wirklich gut, was er ihnen da, was er da für eine Rede gehalten hat. Sie hat in den Monaten vorher noch schnell kochen gelernt, weil das musste sie ja nicht, weil sie ja Dienstboten hatten. Und sie stellt dann auch selbst ein junges Mädchen ein. Also sie muss sich nicht allein um den Haushalt kümmern. Die beiden müssen sich noch so ein bisschen zurechtruckeln, weil Ellie doch so ein bisschen aus ihrem Elternhaus es kannte, dass Repräsentation wichtig ist. Weil ihr Vater war ja Professor und dann später Rektor und sie hat ihm ja auch bis zu ihrer Hochzeit das Haus geführt teilweise. Und das heißt, sie war schon so ein bisschen... Luxus war ihr schon so ein bisschen wichtig. Und Theodor war das überhaupt nicht wichtig. Da mussten sie erst mal so schauen, wie sie so ein bisschen zurechtkommen.
Wo haben die dann gelebt?
Sie sind nach Berlin gezogen. Also sie war ja schon mal da, um zu studieren. Und sie mag die Großstadt auch, auch wenn es ihr wirklich schwerfällt, ihren Vater jetzt wirklich dauerhaft zu verlassen. Aber sie findet schnell neue Kontakte. Sie ist auch wieder als Lehrerin tätig, bis sie dann 1910 ihren Sohn Ernst Ludwig bekommt. Eine sehr schwere Geburt. Sie hat dann auch später immer wieder Fehlgeburten. Also es bleibt bei ihrem einen Sohn. Und was ihr das auch noch bringt, ist eine dauerhafte Herzkrankheit. Also sie leidet dann bis zum Ende ihres Lebens immer unter einem schwachen Herzen und muss auch immer mal wieder auf Kuraufenthalte, um sich zu erholen. Es ist ihr wichtig, dass sie selbst sich um ihren Jungen kümmert, weil sie ja selbst so früh weggegeben wurde. Also mit 4 Monaten hat sie ja schon, ist sie ja schon aus ihrem Elternhaus gegeben worden. Und sie sagt jetzt, sie wird ihr Kind nie weggeben und sie hat Ernst Ludwig in den ersten 2 Jahren seines Lebens keinem fremden Menschen anvertraut. Also es bleibt bei einem Kind, allerdings hat sie ja auch so viele Schülerinnen, wo sie dann wohl auch ab und zu mal so sozusagen so eine Art Ersatztöchter gefunden hat. Und sie ziehen dann 1912 nach Heilbronn. Sie findet das nicht so besonders gut, weil jetzt hat sie sich ja gerade in Berlin eingelebt. Und jetzt will ihr Mann wegen seines Berufs schon wieder umziehen, aber der Beruf ist anscheinend wichtiger als das, was die Ehefrau will. Und so ziehen sie nach Heilbronn, das ist in der Heimat von Theodor Heuss, ich weiß nicht, ob er da auch geboren wurde, aber es ist jedenfalls in der Gegend, wo er dann Chefredakteur der Neckar Zeitung werden soll. Und das ist eben seine Chance, wie dann ein Freund von Ellie sagt, vielleicht war es sogar Friedrich Naumann. Es ist Theodors Chance, in einer kleineren Stadt wirklich wichtig zu werden, statt in Berlin einer von vielen, vielen Intellektuellen zu bleiben. Und so gehen sie eben nach Heilbronn. Und dort erleben sie dann auch den Ersten Weltkrieg. den Ellie als große Katastrophe ansieht. Sie verliert ihren Bezug zur Religion und findet ihn auch danach erst oder Jahre danach erst wieder. Trotzdem stellt sie sich für die in Anführungszeichen nationale Sache zur Verfügung, ohne wirklich dran zu glauben. Was bestimmt auch daran liegt, dass sie ja so lange im Elsass gelebt hat und Frankreich immer so nah war und jetzt ist Frankreich plötzlich der große Feind. Sie arbeitet fürs Rote Kreuz und organisiert Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für bis zu 900 Frauen. Also, dass sie eben stricken oder nähen können für die Front und das von zu Hause aus, damit sie sich um ihre Kinder weiter kümmern können und nicht in die Fabrik gehen müssen. Da engagiert sie sich sehr stark, sehr persönlich. Einmal fährt sie extra aus Heilbronn nach Berlin, um Materialnachschub zu holen, weil aus irgendwelchen bürokratischen Gründen irgendwo eine Unterschrift gefehlt hat und dann hätten ihre 900 Frauen keine Arbeit gehabt und dann ist sie extra nach Berlin, um das nochmal zu organisieren. Und sie und die anderen Frauen vom Roten Kreuz wirtschaften so gut, dass sie am Schluss sogar Geld übrig haben und damit die ersten Frauen zur Erholung schicken können. Also sie sehen, welche Mütter besonders erschöpft sind und können denen dann eine Reise ans Meer oder in die Berge finanzieren. Also da sieht man schon das, was sie dann später im Müttergenesungswerk im viel größeren Rahmen machen wird. So, jetzt wollte sie eigentlich nicht aus Berlin weg. Jetzt hat sie sich gerade in Heilbronn eingearbeitet, hat dort all diese beruflichen Erfolge, wenn man es so nennen kann, im Krieg erlebt und muss jetzt aber wieder mit ihrem Theodor zurück nach Berlin und ist enttäuscht, dass sie praktisch ihre Arbeit nicht abschließen kann. Also es war kurz vor Ende des Krieges und sie hat sich praktisch schon darauf gefreut, dann das Ende des Krieges zu feiern und zu sehen, wir haben das alle geschafft. Es ist uns gelungen, durch diesen Krieg zu kommen. Aber jetzt nimmt er sie wieder mit nach Berlin. Während
da würde man ja jetzt schon ganz gerne mal Mäuschen spielen bei diesen Gesprächen. Ne? Hat er sie gefragt? Hat er sie vor vollendete Tatsachen gestellt? Haben die das überhaupt diskutiert, wo sie leben? Ne, weil, ja, denkt man so ein bisschen, ja, ist eine fortschrittliche Frau oder vielleicht auch ein fortschrittlicher Ehemann, wer weiß, oder eben auch gar nicht. Aber da weiß man nichts drüber, oder? Da hat sie nichts drüber gesagt in ihrer Autobiografie.
Es klang an zwei oder drei Stellen doch ziemlich bitter. Und sie hatte sich dann an einer Stelle darauf bezogen, auf diese zweite Ausstellung, wie hieß das, Frauen im Haus und Beruf. Was sie aber bei dieser Ausstellung nicht berücksichtigt hätten, wäre Frauen und der Beruf des Mannes. Ich glaube, so hat sie das ausgedrückt. Und das klang dann schon so ein bisschen bitter.
Ja, ja. Gut, jetzt sind sie also wieder in Berlin.
Sie sind wieder in Berlin. Von dort aus bekommt sie mit, wie das Elsass zurück an Frankreich geht, wo ja immer noch ihr Vater ist. Ihr alter Vater, der ist mittlerweile 77. Man hört, viele wurden zu Fuß über die Rheinbrücke gejagt. Das bleibt ihm zum Glück erspart. Aber nach einem Jahr muss er dann tatsächlich auch das Elsass verlassen und geht nach Darmstadt, wo er, wie sie schreibt, gebrochen und erstarrt den Rest seines Lebens verbracht hat. 1918-19 wurde das Frauenwahlrecht durchgesetzt. Wie gesagt, sie hat nicht zu denen gehört, die da wirklich für gekämpft haben oder sich große Illusionen über seine Bedeutung gemacht hätten. Aber nun, da es gegeben war, nun musste man dafür sorgen, dass alle an die Wahlurne gingen.
So einen gewissen Pragmatismus hört man bei ihr irgendwie immer so raus, ne?
Ja.
Da, wo sie hinkommt oder da, wo sie ist, sozusagen da, wo sie hingestellt wird, da macht sie was.
Genau, ob es nun vom Mann kommt oder vom Krieg oder von FreundInnen, die jetzt sagen, sie soll in die Politik gehen. Sie geht jetzt selbst in die Politik, lässt sich aufstellen für die Deutsche Demokratische Partei, linksliberal. Und sowohl sie als auch ihr Mann werden nicht gewählt. Also sie wollten eigentlich in die Nationalversammlung, wurden aber nicht gewählt. Was er dazu meint, weiß ich nicht, aber sie ist eigentlich relativ froh, auch damit sie ihren Sohn nicht alleine lassen muss. Der ist ja auch erst 9 oder so.
Acht, neun Jahre alt, ja.
Ja, was macht sie denn dann sonst jetzt in Berlin wieder? Sie bleibt bei der Sozialpflege, die ja auch nicht weniger wichtig wird jetzt nach dem Krieg wegen der vielen invaliden Kriegsrückkehrer. Die Branche professionalisiert sich weiter, spaltet sich weiter auf. Die Frauen bleiben weiterhin in der Praxis tätig. Die ganze Verwaltung geschieht durch die Männer. Sie merkt um dieser Zeit, dass es schnell passieren kann, dass dieser Beruf hart macht, wie sie sagt. Aber sie sagt, man muss immer mit Liebe dabei bleiben. Also zum Beispiel, wenn Sozialarbeiter noch sehr jung sind, schreibt sie, gehen sie an die Arbeit in harmlosem Optimismus. In der Welt sind viele Risse zu verstopfen, das wird dem Mut und der Zuversicht schon glücken. Dann aber spüren die einen früher, die anderen später, dass es sich nicht um Risse in den Fundamenten handelt, sondern dass sie auf einem Sumpf aufgebaut sind. Zuerst kommt die Erkenntnis, dass die Notstände innerlich zusammenhängen. Vielleicht sagt die eine, ich bin Tuberkuloseschwester, aber dieses Leid kommt aus der Wohnungsnot. Da müsste man ansetzen. Eine andere sagt, ich bin Wohnungspflegerin, aber die Not kommt durch den Alkohol. Diese Kette geht weiter und weiter. Zuletzt spürt man, irgendein Gesamtfehler ist da. Es gibt schwere Enttäuschungen. Bis 1923, 24 herrschte auch in ganz Deutschland immer wieder Hunger, unter dem auch sie selbst gelitten hat. Sie arbeitet, um Geld zu verdienen. Sie lehrt am Pestalozzi, im Pestalozzi-Fröbelhaus und in der sozialen Frauenschule von Alice Salomon. Das ist eine Ausbildungsstätte für Gemeindepflegerinnen. Da habe ich ein ganz interessantes Zitat, was jetzt gar nicht so viel mit ihr zu tun hat, aber ich fand das so interessant, weil wir doch oft darüber sprechen, welche Unterschiede gibt es zwischen den Generationen, also zwischen Gen Z und allem, was älter ist im Grunde. Und sie schreibt, die Schülerinnen bildeten eine gewisse Elite, nicht intellektuell gesehen, sondern weil es lauter Mädchen waren, die bei der Berufswahl nicht in erster Linie nach dem Verdienst fragten, sondern helfen wollten. In den ersten Jahren meiner Mitarbeit herrschte der jugendbewegte Typ vor. Diese Mädchen erkannten nur eine Tugend an, nämlich die Ehrlichkeit, die innere Wahrhaftigkeit. Das führte oft bis zur äußersten Unliebenswürdigkeit, aber sie waren als suchende Menschen dankbare Schüler. Unermüdlich waren sie im Diskutieren. Ihre größte Gefahr lag in der Selbstbeobachtung. Die nachfolgende Generation war eher gleichgültig. Die Mädchen haben mir ganz offen gesagt, dass wir alle ihr Interesse sehr überschätzen. Sie wollten gar nichts von Politik und Revolution mehr hören. Sie luden mich zu einer geselligen Zusammenkunft ein, während im Innern von Berlin die Maschinengewehre knatterten, mit der Bitte, nur Gesellschaftsspiele machen. Ich bin mir selten im Leben so dumm vorgekommen.
Das ist eine interessante Beobachtung.
Ne, fand ich auch, so, dass es immer schon so diese Unterschiede gab und man später drauf guckt oder im höheren Alter drauf guckt und solche Unterschiede sieht. Geselligen Zusammenkünfte gehen auch manchmal länger, also dass sie Ausflüge machen oder Freizeiten. An einer Stelle schreibt Elli, nie werde ich das Bild vergessen, als 5000 junge Mädchen weiß gekleidet, einen Kranz im Haar, den Dom mit ihrem Gesang erfüllten. Die Woche, die wir gemeinsam verlebten, war der Höhepunkt meines Arbeitslebens.
5000?
5000 wow. Weiß gekleidete Mädchen. Heute hört sich das ein bisschen seltsam an, aber zumindest bis 1934 war das ihr Höhepunkt des Arbeitslebens. Jetzt ist es 1933 und sie wird denunziert, von einer Schülerin denunziert. Ich weiß nicht wofür, es stand nirgendwo, aber sie muss ihre Lehrtätigkeit aufgeben. Die Kirche fällt auch bald weg, da kann sie sich bald auch nicht mehr sozial engagieren. Dann verliert Theodor seinen Job oder seine Jobs. Also er war sowohl die ganze Zeit politisch und tätig und in öffentlichen Ämtern tätig, hat sich auch weiter journalistisch betätigt und sich eben gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen und auch ein Buch veröffentlicht, das deutlich gegen Hitler sprach. Deswegen ist er jetzt arbeitslos und sie muss das Geld für die Familie verdienen und zwar als Werbetexterin. Sie arbeitet als Werbetexterin für den Rundfunk. Man sagt von ihr, sie hat den Jingle erfunden.
Das kommt jetzt irgendwie überraschend.
Ja, ich weiß auch nicht, wo das ist. Ich meine, gut, sie hat vorher Artikel geschrieben, journalistische Artikel, ja. Aber wie sie da jetzt zu der Werbeagentur gekommen ist, vielleicht habe ich es überlesen oder es stand nicht groß da. Für sie bedeutet es jedenfalls, dass sie sich in die innere Emigration zurückzieht, so sagt sie das selbst. Ich frage mich allerdings, sie muss ja dann, wenn sie für den Rundfunk gearbeitet hat, dann muss das ja auch regimetreue Werbung für regimetreue Unternehmen gewesen sein. Inwieweit man das jetzt dann noch innere Immigration nennen kann, weiß ich nicht.
Ja gut, weil vielleicht hat ja ihr Pragmatismus jetzt wieder durchgeschlagen, ne? Irgendwoher, irgendwie muss ja die Familie leben. Und wenn ihr Mann das nicht auf die Reihe kriegt, dann muss sie es machen. Also
es passt total zu ihr. 1943 ziehen sie zu ihrer Schwester Marianne nach Heidelberg. 1945 dann nach Ende des Krieges nach Stuttgart, weil wieder Theodor Heuss einen Karrieresprung macht und für die Rhein-Neckar-Zeitung arbeitet und gleichzeitig Kultusminister in Württemberg-Baden wird. Sie wird jetzt auch wieder aktiver. Sie engagiert sich in einer Kommission zur Neugestaltung von Schullesebüchern. Sie hält Vorträge im Rundfunk, um die Demokratiefähigkeit wieder zu stärken. Sie veröffentlicht einen literarischen Band mit Frauenschicksalen im Nationalsozialismus. Und sie unterstützt so praktisch nebenher noch ihren Mann mit seiner ganzen Korrespondenz. Also viel zu tun. Dann geht sie doch tatsächlich nochmal in die Politik, obwohl sie sich selbst eigentlich schon viel zu alt findet und auch eben gar nicht gesund ist. Aber irgendjemand überredet sie wieder. Und sie ist tatsächlich erfolgreich und geht dann für die DVP, die Demokratische Volkspartei, in den Landtag mit Schwerpunkt auf sozialen Fragen. Sie wird im sozialpolitischen Ausschuss aktiv. Sie engagiert sich für Schulspeisungen und heimatlose Jugendliche, von denen es nach dem Krieg sehr viele gab, und für das eheliche Güterrecht. Und ihr Theodor wird zum Vorsitzenden der liberalen Partei der US-Zone gewählt, was dann 1949 zur FDP wird. Und er arbeitet am Grundgesetz mit. Ebenfalls 1949 schon wird er dann zum Bundespräsidenten gewählt. Sie wird Bundespräsidentengattin, First Lady. Sie ziehen nach Bonn bzw. nach Bad Godesberg und sie darf jetzt so einiges nicht mehr machen. Sie darf nicht mehr literarisch tätig sein oder publizistisch tätig sein. Also sie muss jetzt wirklich die Frau an seiner Seite sein. Aber eine glückliche Fügung, sie lernt Antonie Nopitsch kennen. Antonie Nopitsch hat schon einige Müttererholungsheime geschaffen und lädt Ellie, die neue First Lady, jetzt persönlich ein, doch mal in einem vorbeizuschauen. Und Ellie macht das und findet das super interessant und fängt sofort an, sich darum zu kümmern, also Kontakte herzustellen, die richtige Argumentation zu entwickeln, die richtigen Leute zu finden, die Genehmigungen ausstellen können und so weiter. Und sie argumentieren damit, dass gesunde Mütter für die ganze Nation wichtig sind. Also das Volk muss wieder auf die Beine kommen, die Mütter müssen dafür gesund sein, damit sie weiterhin fit hinterm Herd stehen können und Kinder kriegen können. Nein, also so hat sie es nicht ausgedrückt, aber es war ja im Grunde immer so ihre Argumentation. An einer Stelle fand ich das ganz gut, da hat sie eine Rede, ich glaube auch im Rundfunk oder im Fernsehen gehalten, in dem sie den Kindern dieser Mütter verdeutlicht, warum eine Mutterkur wichtig ist. Und sie sagt: Es ist schade, dass ich euch nicht genau zeigen kann, wie es in so einem Mütterheim aussieht. Das könnte sehr lustig und erstaunlich für euch sein, zu sehen, dass die Mütter miteinander singen und auf Liegestühlen liegen und sich in der Sonne ausruhen, aber auch im Schatten, und sich Geschichten vorlesen und manchmal auch etwas spielen. Und wenn sie krank sind, zum Beispiel Rheumatismus haben, so bekommen sie gute Bäder dafür und hinterher werden sie ins Bett gesteckt und es wird ihnen streng verboten, aufzustehen, und sie müssen folgen. Wenn die Mütter dann ausgeschlafen haben, gehen sie spazieren und pflücken sich einen schönen Blumenstrauß. Und manchmal lesen sie ein gutes Buch. Und die allergrößte Freude ist, wenn ein Brief von den Kindern kommt und die Mütter hört, dass es zu Hause allen gut geht.
Okay, also mit anderen Worten, das war eine Erholung ohne Kinder. Es gibt ja auch so
Mutter-Kind-Kuren. Ja, ich meine, es erklärt das irgendwie ganz schön, dass es da wirklich um Erholung geht. Die aber, also für mich wäre es jetzt ehrlich gesagt nicht so die Erholung, dass ich dann da in Bäder gesteckt werde und es ist mir streng verboten aufzustehen.
Gibt's das heute noch, das Müttergenesungswerk?
Ja, das gibt's noch. Und es ist auch so, dass bis heute immer noch die Schirmherrschaft von der Bundespräsidentengattin übernommen wird.
Ah ja, okay. Also war Elli Heusknapp die Erste und hat das dann quasi...
Hat das dann so weitergegeben.
Hat sich das so vererbt, dieses Amt.
Vielleicht hört man das heutzutage am häufigsten so zum Muttertag oder zu Weihnachten, wenn dann so Sammlungen gemacht werden. Aber so richtig viel hört man nicht davon, glaube ich, oder? Aber also damals jedenfalls geht das alles ganz schnell. Und schon im Dezember 1950 wird offiziell das Deutsche Müttergenesungswerk gegründet, in dem sich viele verschiedene Verbände vereinigen, auch verschiedene Konfessionelle. Also sie nimmt wirklich alle auf, die ihr dabei helfen wollen. Sie wird, wie gesagt, Schirmherrin und Antonie Nopitsch wird Geschäftsführerin. Also jetzt hat sie da so ein großes, wichtiges letztes Ziel erreicht. Allerdings muss man sagen, die Mütter- und Kindervorsorge wird erst 1989 im Sozialgesetzbuch verankert. Also erst ab da bezahlt das dann auch die Krankenkasse. Ja, aber Elli Heusknapp hat das noch noch erreicht, muss man leider sagen. Und dann konnte sie schon Ende 1951 keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen, weil sie ebenso herzkrank war. Und im Juli 1952 ist sie dann in Bonn verstorben. Mhm. Es gibt viele Straßen und Schulen, die nach ihr benannt sind. Meine Mutter war auf einer Schule, der Elihäus-Knapp-Schule. Ich glaube, ein Berufskolleg war das in Düsseldorf. Es gibt in Stuttgart einen Brunnen und einen Gedenkstein. Es gab 1957 eine Briefmarke. Und das Bürger- und Medienzentrum im Landtag von Baden-Württemberg ist auch nach ihr benannt. Ja, und das größte Erbe ist dann eben wahrscheinlich das Müttergenesungswerk.
Ja, das macht diese Schulen, Plätze und so weiter, machen den Namen auf jeden Fall bekannt. Aber ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte wirklich gar keine Ahnung.
Ja, ich kannte halt so diesen Namen so immer mit im Zusammenhang mit Elihäus-Knapp-Schule, was meine Mama dann ab und zu halt mal erzählt hat. Und Dann habe ich mich irgendwann gefragt, wer war denn das überhaupt?
Ja gut, sehr schön.
Dann war es das für heute und wir sprechen uns nächstes Mal wieder.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss an alle.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de, und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.